wurde im Prinzip für 60 junge Menschen ein Lebensabschnitt zerschlagen von heute auf morgen. Das war ein ganz großer Schmerz und ein ganz großer Bruch. Die Partner vermissen die Freiwilligen unheimlich. Sie sind teilweise ja vor Ort sehr, sehr eng mit eingebunden, auch in Familienstrukturen. Und die Freiwilligen werden auch teilweise als Söhne und Töchter bezeichnet, wenn sie in Gastfamilien leben. Ja, Europa sichert sich jetzt Milliarden Impfdosen und was jenseits des eigenen Kontinents passiert, interessiert aber kaum.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kannst du glauben, dem Podcast des Bistums Münster. Ich bin Ann-Christine Ladermann und es ist die erste Folge in diesem neuen Jahr. Deshalb an dieser Stelle nochmal alles Gute und die besten Wünsche für 2021. Ja, wer uns aufmerksam verfolgt, der hat beim letzten Mal vielleicht mitbekommen oder hat es noch in Erinnerung, dass ich eine Podcast-Folge mit unserem Bischof Felix angekündigt hatte, zum Jahreswechsel. Wenn nichts dazwischen kommen wird, hatte ich gesagt. Naja, wie das so in diesen Zeiten passieren kann, ist natürlich etwas dazwischen gekommen. Ich musste mich in Quarantäne begeben und konnte deshalb nicht mit dem Bischof sprechen. Passiert, wir holen das aber ganz bestimmt an anderer Stelle nochmal nach. Jetzt sind wir aber angekommen im neuen Jahr und blicken direkt mal nach vorne. Zeitlich gesehen aufs Jahr nach vorne, aber auch räumlich in die weite Welt. Ich spreche nämlich heute mit Franziska Bartelt. Und telefonisch natürlich, weil die Corona-Situation im Moment ja leider nichts anderes zulässt. Franziska arbeitet hier im bischöflichen Generalvikariat im Referat Freiwilligendienste im Ausland. Das Bistum Münster schickt nämlich jedes Jahr über das Weltwärtsprogramm so 30 junge Erwachsene für einen einjährigen Freiwilligendienst nach Afrika oder Lateinamerika. Im Sommer soll es jetzt auch wieder losgehen, aber bis dahin gibt es natürlich noch total viel zu klären. Es gibt noch viele offene Fragen, die beantwortet werden wollen. Und wir haben die natürlich auch. Deswegen wird uns Franziska mal über den Stand der Dinge aufklären. Sie wird uns auch sagen, wovon eine Ausreise überhaupt abhängt, wie sich die Freiwilligen vorbereiten und wie die Corona-Situation in den Partnerländern ist. Hallo Franziska, schön, dass wir zumindest telefonisch miteinander sprechen können.
Hallo und guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir heute Morgen ja, über die Freiwilligendienste sprechen werden.
Ich freue mich auch.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir befinden uns noch immer im Lockdown. Nichts geht mehr so wirklich seit Wochen oder jetzt quasi schon seit Monaten. Gehört da auch Optimismus dazu, sich in der jetzigen Situation mit einem Auslandsaufenthalt zu beschäftigen? Ich glaube, für viele Menschen ist Reisen gerade total weit weg.
Ja, genau, das stimmt. Also der Blick der Menschen ist ja gerade so auf sich selbst gerichtet. Man sitzt im Prinzip zu Hause im Kämmerlein und sitzt diesen Lockdown aus. Und jenseits dessen, was darum herum passiert, das ist völlig aus dem Blick geraten. Und das ist für die meisten im wahrsten Sinne des Wortes ja ganz weit weg und überhaupt nicht präsent. Und sich mit Reisen auseinanderzusetzen, ist eigentlich total absurd gerade. Und weil ja der ganze Reiseverkehr eben auch stillsteht, die Welt steht mehr oder weniger still, da gehört auf jeden Fall von unserer Seite viel Optimismus dazu, sich genau mit diesem Thema dann auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig ist es natürlich aber unser täglich Brot, sich mit den Menschen und den Situationen unserer Partnerprojekte im globalen Süden auseinanderzusetzen und den Blick nach außen zu richten und sich jeden Tag aus unserer kleinen Münsterblase herauszubewegen. Also wir rosten quasi nicht ein, was den Perspektivwechsel auf unterschiedlichen Ebenen angeht. Also da sind einmal unsere Projektpartner, die Fragen an uns stellen. Da sind die ehemaligen und frisch ausgewählten Freiwilligen und natürlich letztendlich wir als Träger, die da einen Durchblick und den Überblick behalten müssen. Neben den ganzen Herausforderungen, die wir natürlich auch alle im Privaten haben. Ja, das ist eine große Aufgabe für uns, aber wir schauen da sehr optimistisch nach vorne. Und manche mögen vielleicht auch sagen, wir müssen uns erstmal um uns kümmern und dann sind die anderen dran. Aber das ist für uns letztendlich auch total wichtig, dass wir eben nicht vergessen, dass es viele Menschen gibt, die genauso oder noch schlimmer betroffen sind als wir und sich die Probleme ja auch gar nicht so sehr unterscheiden von denen, die wir haben. Also da geht es um Angst, möglicherweise den Job zu verlieren. Kinder können aufgrund von Schul- und Kindergartenschließungen nicht betreut werden. Das Thema häusliche Gewalt ist ein Thema, auch ja hier in unserer Gesellschaft. Ja, das sichtbar zu machen und solidarisch zu zeigen, das finden wir total wichtig.
Ich glaube, ihr müsst euch diesen Optimismus auch echt noch die nächsten Monate bewahren. Denn mittlerweile gibt es ja schon 3 Jahrgänge von Freiwilligen, für die durch Corona alles anders war. Also einmal die Freiwilligen, die im März 2020 Hals über Kopf zurückkehren mussten, weil die Pandemie ausgebrochen ist. Dann die 30 Freiwilligen, die eigentlich letztes Jahr im Sommer ausreisen wollten für ein Jahr, es aber nicht konnten, bis jetzt nicht. Und dann sind da die Freiwilligen, die sich jetzt auf einen möglichen und hoffentlich stattfindenden Freiwilligendienst ab Sommer 2021 vorbereiten. Ihr habt da ja so ein bisschen den Überblick. Wie geht's den jungen Erwachsenen aus diesen Jahrgängen? Was hast du so für einen Eindruck?
Die beiden Jahrgänge, die ganz direkt davon betroffen waren, also einmal die 30, die wir ja Hals über Kopf, wie du schon sagst, zurückholen mussten, und die 30, denen wir dann die Absage erteilen mussten, die eigentlich im letzten Sommer hätten ausreisen sollen. Da hatten wir natürlich mit ganz großen Gefühlen der Enttäuschung und Traurigkeit und Wut zu tun. Da wurde im Prinzip für 60 junge Menschen ein Lebensabschnitt zerschlagen von heute auf morgen. Das war ein ganz großer Schmerz und ein ganz großer Bruch. Und an der Stelle war es für uns als Träger ein großes Anliegen und total wichtig, diese jungen Menschen ja mit der Enttäuschung, mit diesem Schmerz und den ganzen Zukunftsfragen und Sorgen, die da dran hingen, nicht alleine zu lassen. Und haben da relativ kurzfristig und unter den im Frühjahr und Sommer herrschenden Corona-Regelungen Angebote gestrickt. Zum Beispiel eine Wanderung in den Emsauen, Outdoor-Seminare, die draußen stattfinden konnten, die Maskennähaktion im Mai, die Weihnachtsaktion, wo wir aber mit den Freiwilligen ganz eng ja über ihre Gefühle sprechen konnten, denen ihnen einen Raum geben konnten, in denen Auseinandersetzungen, Reflexionen und Erfahrungsaustausch stattfinden konnten. Und das war sehr, sehr wertvoll, sodass wir jetzt sagen können, diese Angebote haben so gefruchtet, in den Austausch zu gehen, in die Begegnung zu gehen, um gegenseitig voneinander zu wissen, wo wir gerade stehen, womit wir hadern, was uns bewegt, um dann auch jetzt hoffnungsvoll wieder nach vorne zu schauen. Und ich glaube, das ist uns gut gelungen. Da haben wir sehr viel aufgefangen und wir hoffen gerade für die Rückkehrer, die wir zurückholen mussten, dass sie im kommenden Sommer vielleicht auch noch mal für eine längere Zeit die Möglichkeit haben, in ihre Projekte zu fliegen, richtig Abschied zu nehmen, nochmal die Menschen zu treffen, ja, wo vielleicht kein Abschied oder kein ausgiebiger Abschied mehr möglich war. Und natürlich auch die Nachfolgerinnen und Nachfolger dann in die Projekte neu einzuarbeiten. Und für die war sicherlich diese Übergangsphase zwischen März letzten Jahres und Studien- und Ausbildungsbeginn sehr, sehr schwer, weil sie da ja eigentlich noch im Projekt gewesen wären. Und jetzt auf einmal hier unter Corona-Bedingungen zurückgeholt werden. Das war eine ganz große Herausforderung. Da hingen sie erstmal in den Seilen und in der Luft und wussten nicht, wohin mit sich. Und als dann da aber klar war, es geht auch für sie hier irgendwann weiter, dann legte sich auch so dieses Gefühl der Enttäuschung und des Schmerzes, wurde wieder dann überlagert von schönen Dingen, die halt hier stattfinden konnten. Und ja, die abgesagte Generation, die hatte es besonders schwer mit Corona-Abi, ausfallende Abschiedsfeiern, dann auch noch das Zerplatzen des großen Traumes, einen Lerndienst im Ausland zu absolvieren. Da kamen so viele Dinge zusammen, sodass es auch hier besonders wichtig war, diese Angebote halt zu machen und sie nicht in ihrer vermeintlichen Ohnmacht erschlagen zu sein, von dieser Pandemiewucht alleine zu lassen. Und ja, da freut uns natürlich besonders, dass sich 14 von denen entschieden haben, noch weiterhin mit an Bord zu bleiben. Also wir haben rechtzeitig das Angebot gemacht, dass sie ihren Platz im nächsten oder übernächsten Jahr einlösen können. Und 14 von denen haben sich dann nach vielen Gesprächen auch dafür entschieden. Und das freut uns sehr. Und für die ausgewählte, jetzt ganz frisch ausgewählte Generation ist es so ein bisschen anders. Sie haben sich ja im Prinzip schon mit dem Wissen darum beworben, dass es diese Pandemie gibt, dass dieser Unsicherheitsfaktor und viele Fragezeichen bleiben. Und sie sind jetzt nicht plötzlich mit einem Szenario konfrontiert, mit dem vorher keiner gerechnet hatte.
Also du hast gerade gesagt, 14 Freiwillige haben sich entschieden, dieses Jahr zu starten, statt letztes Jahr, was sie eigentlich vorhatten. Das ist ja fast die Hälfte von den 30, das ist ja total toll. Was haben die denn in der Zwischenzeit gemacht? Hast du da eine Ahnung?
Diese 14, das ist letztendlich, glaube ich, auch, dass sich so viele, fast 50% dafür entschieden haben, diesen Platz aufrecht zu erhalten und später einzulösen, hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir diese Angebote gemacht haben, dass wir eine Beziehung hergestellt haben, sie sich mittlerweile auch so mit dem Bistum Münster identifizieren, mit uns als Träger, und sie gesehen haben, dass sie uns total wichtig sind und wir sie nicht einfach so fallen lassen wollen. Und darüber sind wir sehr glücklich, und wir haben dann auch so ein bisschen begleitet bei der Frage, was könnt ihr jetzt in der Zwischenzeit tun? Weil es ist natürlich ein ganzes Jahr, was überbrückt werden will, und sie sind auch mit Fragen von Familien und anderen Freundinnen und Freunden konfrontiert. Was, du willst dir jetzt noch ein Jahr Pause gönnen? Du musst doch mit dem Studium beginnen, und da haben aber auch ganz viele gesagt, ich bin jung und das Jahr kann mir keiner mehr nehmen oder diese 2 Jahre und da fragt nachher sowieso niemand mehr nach. Und letztendlich kann es nur ein Mehrwert sein, sich in dieser Zeit ja mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, sei das jetzt hier in unserer Gesellschaft oder in unseren Projektländern. Und die meisten machen tatsächlich gerade hier in FSJ oder im Bundesfreiwilligendienst im Inland. Einige haben aber auch angefangen zu studieren und schnuppern schon mal so ein bisschen Studienluft. Dann gibt es 2, 3, die Praktika machen, berufsorientierend. Und einige jobben auch einfach und verdienen sich jetzt noch so ein bisschen Taschengeld dazu. Also das ist das, was ich über diese 14 sagen kann.
Wir schauen einfach mal in die Projektländer, weil das ist natürlich echt spannend. Wie ist die Corona-Lage in den Einsatzländern, wo die Freiwilligen dann hingehen? Also wir sprechen hier von, kann man kurz nochmal aufzählen, Ghana, Mexiko, Tansania, Uganda, Ruanda, Südafrika und die Dominikanische Republik, also Afrika und Lateinamerika. Wie gestaltet sich das? Wie ist die Corona-Lage dort?
Ja, die Situation in den Projektländern gestaltet sich sehr, sehr unterschiedlich. Wir nehmen leider gerade in Mexiko und der Dominikanischen Republik wieder verstärkt steigende Zahlen wahr. Die Leute vor Ort sprechen auch von einer zweiten Welle. Es gibt viele Todesfälle, sodass wir da so ein bisschen in Sorge sind mit unseren Partnern gemeinsam und hoffen natürlich, dass sich die Situation in den nächsten Wochen dort auch wieder einigermaßen normalisiert. Der Verlauf der Pandemie in den afrikanischen Ländern, das können wir uns bis heute nicht so richtig erklären, weil wir Anfang des letzten Jahres mit einer anderen Entwicklung gerechnet hatten. Das, was wir von unseren Partnerinnen und Partnern erfahren, ist, dass das Leben in Ghana, Tansania, Uganda, Ruanda wieder seinen geregelten Gang läuft und Corona im Prinzip im alltäglichen Leben nicht mehr sichtbar ist. Ausgenommen davon ist so ein bisschen Südafrika, wo ja auch eine neue, noch ansteckendere Virusvariante aufgetaucht ist. Die Schwestern in unserem Partnerprojekt in Kandla, ja, können nach wie vor nur noch geschränkt arbeiten. Dort leben auch viele ältere Schwestern, um die sie sich sorgen. Da müssen wir jetzt einfach schauen, wie das vor Ort sich weiterentwickelt. Da sind wir so ein bisschen in Sorge, aber die ostafrikanischen Länder und Ghana, ja, da vertrauen wir einfach darauf, was die Partnerinnen und Partner uns berichten. Aber wenn wir beispielsweise aus Tansania hören, dass der Präsident im letzten Juni verkündet hat, dass Tansania Corona-frei sei und das Land insgesamt nur 518 positive Fälle verzeichnet und seit letzten April auch nicht mehr getestet wird, dann fragen wir uns natürlich schon, wie sieht die Infektionslage vor Ort eigentlich wirklich aus. Gleichzeitig gibt es aber auch keine Nachrichten über steigende Todeszahlen, ungeklärter Ursache. Also da sind ganz, ganz viele Fragezeichen. Aber wenn ich einen Strich ziehen müsste, dann sind die afrikanischen Länder tatsächlich nicht so betroffen, wie wir das erwartet hatten. Und der afrikanische Kontinent relativ glimpflich davongekommen ist bisher. Das, was wir zumindest hier in den Medien wissen und von unseren Partnern erfahren. Und das werden wir letztendlich wahrscheinlich erst in einigen Jahren und nach vielen Studien erfahren, warum diese Entwicklung vor Ort so verlaufen ist, wie sie denn verlaufen ist.
Was fehlt denn den Projektpartnern so am meisten? Also habt ihr irgendwie eine Idee oder wisst ihr, wie es denen so geht, jetzt wo keine Freiwilligen da sind?
Ja, die Partner vermissen die Freiwilligen unheimlich. Sie sind teilweise ja vor Ort sehr, sehr eng mit eingebunden, auch in Familienstrukturen. Und die Freiwilligen werden auch teilweise als Söhne und Töchter bezeichnet, wenn sie in Gastfamilien leben. Und das ist für uns natürlich auch sehr, sehr schön zu hören, dass sie da so integriert sind, dass wir jetzt das Feedback bekommen, sie werden vermisst und sie fehlen. Joseph, unser Mentor aus einem Projekt in Ghana, der hat kürzlich noch geschrieben auf die Nachfrage unsererseits, was denn momentan eigentlich fehlt. Und da sagte er ganz klar, der gegenseitige Erfahrungsaustausch mit den jungen Menschen. So, das fehlt ihm einfach, das ist gerade weg. Und jetzt, wo es weg ist, merkt er, wie sehr er es vermisst. Ja, das zeigt uns auch nochmal mehr, wie wertvoll dieser Freiwilligendienst für beide Seiten eben sein kann.
Das heißt, es ist für die Partner auch so ein kleiner Lichtblick, dass ihr wieder plant, ab Sommer weltweit Freiwillige ausreisen zu lassen, ne?
Genau.
Gab es denn auch Hilfsmaßnahmen in 2020, also in dem Jahr, in dem jetzt keine Freiwilligen vor Ort sind? Also ich denke da zum Beispiel an Unterkünfte, in denen die Freiwilligen wohnen, wo natürlich irgendwie auch eine Miete bezahlt werden muss oder auch Mentoren, die vielleicht bezahlt werden. Gab es da sowas? Lief das weiter?
Ja, also da haben wir ziemlich schnell auch von offizieller Weltwärtsförderprogrammsseite das grüne Licht bekommen, dass wir Mentorinnen und Mentorengehälter weiterzahlen können, dass Mietkosten weiter bezahlt werden können, weil wir natürlich schon auch mit der Perspektive nach vorne schauen, dass wieder Freiwillige in die Projektländer fahren und dort unterstützend tätig sind. Und dieses Band abzureißen, das wäre kontraproduktiv gewesen, weil wir da auf Kontinuität setzen und auf unsere langjährigen Kontakte und Beziehungen eben auch aufbauen wollen und das weiter fördern möchten. Und da war es auch für uns ganz, ganz wichtig, das Signal zu setzen, ja, für euch geht die Arbeit vor Ort irgendwie weiter und wir sehen zu, dass dann eben diese Gehälter und Mietunterkünfte auch entsprechend finanziert sind.
Wenn wir jetzt so auf den Sommer schauen, welche Voraussetzungen müssen denn gegeben sein, damit die Freiwilligen überhaupt ausreisen können?
Also zunächst einmal sind wir da natürlich von den Vorgaben von dem Weltwärtsförderprogramm beziehungsweise des Auswärtigen Amtes angewiesen, die Projektländer zur Ausreise freigeben müssen. Also es darf keine Reisewarnung mehr für das Land bestehen.
Ja.
Das wäre die erste formale Voraussetzung, um überhaupt entsenden zu können, dass die Sicherheitslage vor Ort und das Gesundheitssystem entsprechend ja sicher ist, dass man guten Gewissens und einer Verantwortung die Freiwilligen entsenden kann. Darüber hinaus sind wir natürlich auch dann im engen Kontakt mit unseren Projektpartnern, die ja auch auf unterschiedliche Art und Weise betroffen sind, die uns auch grünes Licht geben müssen unter den vorherrschenden Bedingungen, ob sie überhaupt Freiwillige aufnehmen können. Das ist natürlich so ein großer Mehrwert, das hat, so mit Freiwilligen zusammenzuarbeiten, zusammenzuleben, ist es natürlich trotzdem eine große Aufgabe und eine große Verantwortung, sich um Freiwillige auch zu kümmern vor Ort. Und das ist im Prinzip auch eine zusätzliche positive Belastung in dem Sinne. Das muss man aber gut im Blick behalten und die Projektpartner auch für sich gut entscheiden, können Sie das gerade leisten in dieser Phase?
Jetzt ist für dich und deine Kollegen die Vorbereitung der Freiwilligen, die ja auch wirklich immer einen großen Raum hier im Bistum Münster einnimmt, in diesem Jahr eben auch ganz anders als sonst. Ihr müsst alles so ein bisschen durch diese Corona-Brille betrachten. Was sind da die größten Herausforderungen?
Also die größte Herausforderung ist eigentlich, das Jahr jetzt eigentlich erstmal so zu planen, als wäre es ein reguläres Freiwilligenjahr, weil davon gehen wir ja aus, dass im Sommer oder im Frühherbst die Freiwilligen ausreisen und in diesem Chaos von Regularien und Unvorhergesehenem da den Durchblick und die Normalität zu wahren, ist nicht immer ganz einfach und uns liegt natürlich auch so wie im letzten Jahr auch immer diese Ungewissheit, ob und in welche Projektländer wir im Sommer entsenden können, im Nacken. Und da gegenüber den Freiwilligen transparent zu sein und zu bleiben, ist uns ein großes Anliegen. Und gleichzeitig ist es aber natürlich bei diesen Fragen und der Ungewissheit eine große Herausforderung, auch so den Spirit des Freiwilligendienstes, das, was wir hier als Bistum Münster und als Träger vermitteln wollen und die Freude darauf, durch die Pandemie nicht von dieser Ungewissheit überlagern zu lassen. So, das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung und trotzdem zu zeigen, trotz dieser Ungewissheit zu zeigen, ja, ihr seid es uns wert und wir wollen mit euch arbeiten und wir freuen uns darauf und das wird schon gut werden. Und man muss schon sagen, dass wir jetzt gerade in den ersten Monaten des Jahres so ein Stück weit auf Sicht fahren und die Handbremse ist immer so ein bisschen angezogen.
Ich glaube, das gilt ja auch für uns alle, dieses flexibel bleiben und sich immer wieder neu auf alles einstellen, was da so kommt. Ich glaube, ein Thema, das gerade auch die Freiwilligen beschäftigt, ist so das Thema Impfung. Also hier in Deutschland sind wir ja mitten dabei. Die Impfungen sind in vollem Gange. In anderen Ländern, auf anderen Kontinenten sieht das total anders aus. Da ist da noch nicht mal die Rede davon. Man weiß gar nicht, wann es losgehen kann. Wie schätzt du das ein? Welche Bedeutung hat das für die Freiwilligen und vielleicht auch so für die Vorbereitung in den nächsten Monaten?
Also das Thema Zugang zu gesundheitlicher Versorgung ist sowieso ein Thema in der Vorbereitung, um grundsätzlich Zugang zum Gesundheitssystem, auch die Freiwilligen, die wir zurückholen mussten, für die war das ein ganz großes Problem zu wissen, ich werde jetzt ausgeflogen in ein sicheres Gesundheitssystem, wo ich mir keine Sorgen machen muss, behandelt zu werden und ich hinterlasse meine Freundinnen und Freunde und meine Projektpartnerinnen hier in einem System, wo eben nicht gesichert ist, dass sie versorgt werden können. Und das ist natürlich jetzt gerade bei dem neu vorhandenen Impfstoff gegen das Virus nochmal ein verstärktes Thema, was uns auch schon zurückgespiegelt wurde von einigen Freiwilligen, dass sie sich sehr damit auseinandersetzen. Und ja, Europa sichert sich jetzt Milliarden Impfdosen und was jenseits des eigenen Kontinents passiert, interessiert aber kaum. Ja, da möglicherweise mit konfrontiert zu sein im Sommer oder im Herbst, geimpft in ein Projektland zu fliegen, in dem Wissen darum, dass Kolleginnen und Kollegen oder Familienmitglieder es vielleicht nicht sind und noch ein oder zwei Jahre auf eine Impfung warten müssen. Das ist natürlich ein ganz großes Thema und da tun sich ganz viele Fragen auf, denen wir uns stellen müssen. Was ich positiv wahrgenommen habe in den letzten Tagen, dass ich gelesen habe, dass die Afrikanische Union sich, ich glaube, 300 Millionen Impfdosen gesichert hat und die WHO nochmal 660 Millionen Dosen in Aussicht gestellt hat für das erste Jahresquartal und das zweite. Und Das stimmt mich erstmal sehr positiv, weil ich mit dieser zügigen Rückmeldung auch der Afrikanischen Union und die Ambition darum, auch für diesen Kontinent Impfdosen zu besorgen, nicht gerechnet hatte in der Schnelle. Und das ja auch vor einigen Wochen und Monaten noch nicht absehbar war und hieß, naja, die Länder des globalen Südens müssen möglicherweise 1, 2 oder 3 Jahre auf eine Impfung warten. Und das ist erstmal ein positives Zeichen und wir hoffen natürlich sehr, dass es auch viele Initiativen gibt, die sich dafür einsetzen, dass zu einer gerechten und schnellen Verteilung vor allen Dingen der Impfstoffe in unseren Projektländern dann auch kommt. Und ja, die Pandemie verstärkt diese Fragen der gesundheitlichen Versorgung, der Ungleichheitsstrukturen, von Nord-Süd-Machtgefällen, globalwirtschaftlichen Ausbeutungsstrukturen und finanziellen Abhängigkeiten natürlich nochmal. Und da gehen wir davon aus, dass die kritische Auseinandersetzung damit in der Vorbereitung noch einen viel größeren Raum einnehmen wird, als sie es ohnehin schon tut.
Ja, es sind jetzt noch gut 5 Monate, bis sich so die ersten Freiwilligen auf den Weg machen sollen. Deshalb zum Schluss die Frage an dich, was wünschst du dir gerade auch so mit Blick auf die nächsten Monate, bis es soweit ist und dann natürlich auch für den Jahrgang, der dann startet?
In erster Linie wünsche ich mir natürlich, dass wir im Sommer oder Frühherbst die Freiwilligen mit einem guten Gefühl auf den Weg schicken können, dass wir einigermaßen unbeschwert jetzt durch die Vorbereitung kommen und ja, die Lage unserer Partner weiterhin stabil bleibt, beziehungsweise sich so entwickelt, dass sich die Situation vor Ort auch normalisiert und die Arbeit in den Projekten fortgesetzt werden kann. Und natürlich auch, dass alle Beteiligten sowohl hier auf Trägerseite als auch bei den Partnerprojekten gesund jetzt in dieses neue Jahr starten und das auch bleiben. Ja, darüber hinaus hoffe ich natürlich, dass wir die Ideen, die wir für dieses Jahr auch mit unseren ehemaligen schon gesponnen haben, auch umsetzen können. So als kleiner Appetizer ist für Karfreitag beispielsweise eine Theateraufführung zum Thema Corona-Tagebücher geplant. Und auch für das letzte Jahresquartal haben wir schon viele Ideen. Und für die Weihnachtszeit, ja, unsere Arbeit und die Situation unserer Partnerprojekte dann nochmal nach außen zu tragen. Aber man muss natürlich das Unvorhergesehene und die Unsicherheit auch immer mitdenken. Selbst bei dem Unvorhergesehenen, was vielleicht noch auf uns zukommt oder was vor uns liegt, hat auch das letzte Jahr mit all seinen Unwägbarkeiten und Frustrationen und Enttäuschungen, der immer wieder neu zu austarierenden Flexibilität, was ja auch eine große Kraftanstrengung bedeutet, immer neu flexibel zu denken, hat uns aber dieses letzte Jahr gezeigt, wie kreativ wir auch sein können in Phasen, indem wir uns vielleicht erstmal ohnmächtig fühlen. Und aus diesem Ohnmachtsgefühl gemeinschaftlich herauszukommen, das war eine unheimlich intensive Erfahrung für uns, dass wir uns immer wieder neu bewusst werden, wir sind nicht ohnmächtig und erschlagen von dieser Pandemie. Wir können sprechen und handelnd eingreifen in diese Welt und auch gestaltender Teil von, ja, von Weltkirche sein und des eigenen Lebens sein und wir auch immer wieder neu darauf vertrauen sollten, als Individuen und als Gesellschaft anzufangen, neue Formen des Miteinanders zu suchen. Auch wenn wir manchmal vor einer Wand stehen und denken, es geht gerade nicht weiter und schränken Regelungen ein. Aber es gibt trotzdem immer noch ein Hintertürchen, was uns wieder nach vorne schauen lässt. Und ja, immer wieder neu diesen Anfang zu wagen und aktiv zu bleiben, zu gestalten, mutig zu sein, sich auf Dinge und Menschen einzulassen und die Bereitschaft zu zeigen, ja, auch manchmal die Blickrichtung zu ändern. Das sehe ich als große Freiheit und Teil unserer alltäglichen Arbeit auch. Ja, das ist zwar manchmal mühsam und schwer, aber am Ende können wir dann trotzdem sagen, wow, so sieht es also aus der anderen Perspektive aus und das hat sich gelohnt.
Franziska, das war das perfekte Schlusswort und eine tolle Botschaft. Wir drücken euch allen, den Freiwilligen, aber auch euch als Team die Daumen, dass ihr euch erstmal gut vorbereiten könnt und das im Sommer dann auch wirklich mit einem guten Gefühl, wie du gesagt hast, losgehen kann. Danke, dass du uns ein bisschen zu dem Thema Freiwilligendienste in diesen besonderen Zeiten erzählt hast.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
Das war Franziska Bartelt aus dem Referat Freiwilligendienst im Ausland. Und sie hat uns erzählt, dass die Corona-Situation, zum Beispiel in Teilen Afrikas, tatsächlich anders ist, als wir das letztes Jahr noch erwartet haben, nämlich positiver. Franziska hat aber auch berichtet, welche Herausforderung es ist, bei den Planungen immer flexibel zu bleiben und immer wieder neu zu reagieren. Und dass es so wichtig ist, sich nicht von Angst und Unsicherheit leiten zu lassen, sondern mutig zu bleiben. Wir planen und planen und planen und dann klappt es aus irgendwelchen Gründen plötzlich doch nicht. Wer kennt das nicht? Stefan Ohr zumindest kommt das bekannt vor. Er ist pastoraler Mitarbeiter in der Pfarrei St. Lamberti in Münster und erzählt uns jetzt im Gedanken zum Mitnehmen, welchen Mehrwert es aber auch für einen selbst haben kann, wenn es mal wieder anders kommt als eigentlich geplant.
Es gibt Tage und Momente, da läuft alles schief. Du hast wochenlang für eine Prüfung gelernt und dann kommt plötzlich der Blackout. Du bist dir so sicher mit ihr oder ihm und nur Sekunden später kannst du nicht glauben, was du gerade gehört hast. Es ist Schluss mit uns beiden. Oder stell dir vor, du hast bis zur Rente gespart, willst auf Weltreise gehen, aber dann kommt Corona. Die Grenzen sind dicht und dein Reiseanbieter insolvent. Alles Mist. Na danke. Und trotzdem stehst du jeden Morgen wieder auf. Jeden Tag. Bis ans Ende deines Lebens. Dafür musst du nichts weiter tun, als die Augen zu öffnen und zu schließen. Alles andere ergibt sich von selbst. John Lennon schreibt in seinem Song Beautiful Boy, Life is what happens to you while you're busy making other plans. Leben ist das, was dir passiert, während du andere Pläne verfolgst. Der Ratschlag eines Vaters zu seinem Kind will heißen, du kannst noch so viele Pläne machen, die Welt dreht sich weiter, ob du willst oder nicht. Genau das kann Angst machen oder entlasten. Dass ich eben nicht alles unter Kontrolle habe, frustriert. Das kennen wir alle. Andererseits hängt das Glück des eigenen Lebens nicht nur von dem Erfolg der eigenen Pläne ab. Was für ein Glück. Manchmal kommt alles anders. Es ist knapp einen Monat her, da haben wir Weihnachten gefeiert. Auch Gott kommt anders als erwartet. Klein, unscheinbar und alles andere als prachtvoll. Als Kind im Stall. Na und? Wir sollten uns selbst nicht unfrei machen. Das ist einfacher gesagt als getan. Mut heißt aber eben auch, nicht zu verengen, sondern flexibel zu bleiben und mit Blick auf Gott zu vertrauen. Das Glück kennt viele Wege.
Mit diesen Gedanken von Stefan Ohrt verabschieden wir uns für heute. Wenn ihr die anderen Folgen von Kannst du glauben nochmal nachhören wollt, dann könnt ihr das überall dort tun, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, podcaster.de, iTunes, Deezer und natürlich auf unserer Homepage www.kannste-glauben.de. Ich bin Ann-Christine Ladermann, schön, dass ihr dabei wart, macht's gut und bis zum nächsten Mal.